Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Wenn wir über das Thema gesunde Ernährung sprechen, dann zählt dazu definitiv auch die Frage, wo kommt unser Essen eigentlich her? Massentierhaltung, Bio-Siegel, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Die Debatte über unsere Lebensmittelproduktion ist oft sehr emotional und definitiv allgegenwärtig. Viele von uns wollen bewusster konsumieren, sei es aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen oder allen diesen Gründen. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Beste? Was ist das Optimum? Und ist Bio automatisch besser? Welche Herausforderungen haben Landwirte bei dieser Diskussion? Und welche Faktoren beeinflussen die Qualität der Lebensmittel, die wir täglich konsumieren? Ernährung ist ein unglaublich vielschichtiges Thema und nur wenn wir verschiedene Perspektiven einnehmen, finde ich, dann können wir informierte Entscheidungen treffen. Und ich persönlich finde es auch unglaublich spannend und auch wichtig, gewisse Themen immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten oder verschiedene Expertenmeinungen zu hören. Und ihr wisst, ich habe hier in meinem Podcast regelmäßig Experten als Gast, wie zum Beispiel Ernährungswissenschaftler, Ernährungsmediziner. Und heute habe ich Jonathan Stockinger zu Gast, einen Landwirt, der uns Einblicke in seine Arbeit gibt. Ein ganz wichtiger Punkt dieser Episode ist die Frage, wie definieren wir eigentlich gute Lebensmittel? Und bedeutet ein Bio-Siegel automatisch bessere Qualität der Lebensmittel? Oder spielt die Herkunft, die Haltung, die Fütterung der Tiere eine größere Rolle? Und bevor wir mit dem Interview starten, vorab ein paar wichtige Infos bzw. Definitionen für euch, um das Gesagte im Interview besser einzuordnen. Das Thema Massentierhaltung. Massentierhaltung ist durch hohe Tierzahlen auf engem Raum gekennzeichnet und die Betriebe setzen eben auf eine optimierte Fütterung, kurze Mastzeiten und Automatisierung, um maximale Effizienz und Profitabilität zu erreichen. Die Bewegungsfreiheit der Tiere ist hier häufig stark eingeschränkt und es gibt meist keinen oder nur begrenzten Auslauf. Es werden gezielt Technik und Medikamente eingesetzt, um Krankheiten zu verhindern und eben die Produktivität zu steigern. Ein Hauptgrund für die Massentierhaltung ist der Preisdruck im Lebensmittelhandel. Supermärkte und Verbraucher verlangen günstiges Fleisch, günstige Milch, günstige Eier, wodurch landwirtschaftliche Betriebe gezwungen sind, effizient und kostensparend zu produzieren. Die Haltungsformen 1 und 2, zum Beispiel konventionelle Stallhaltung, fallen meist unter Massentierhaltung, während Bio, Haltungsform 4 und Weidehaltung deutlich mehr Platz und oft bessere Bedingungen für die Tiere bieten. Bio bedeutet jetzt aber nicht automatisch, dass die Tiere ideale Bedingungen haben. Also auch hier gibt es natürlich wieder große Unterschiede zwischen den Betrieben und abhängig vom Biostandard. Und größere Betriebe wirtschaften eben effizienter, was aber nicht automatisch bedeutet, dass dementsprechend schlechtere Bedingungen für die Tiere herrschen, sondern entscheidend sind einfach die genauen Haltungsbedingungen und die Fütterung, die Einfluss auf die Nährstoffdichte und die Belastung mit Schadstoffen haben kann. Und die Art der Tierhaltung hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere sowie auch auf die Qualität des Fleisches. Faktoren wie Bewegung, Fütterung und Stresslevel beeinflussen die Fleischzusammensetzung, insbesondere den Fettgehalt und die Fettsäurezusammensetzung. Also Fleisch aus Weidehaltung hat häufig eine andere Fettsäurezusammensetzung, was potenziell entzündungshemmender sein könnte als Fleisch aus intensiver Massentierhaltung. Ihr merkt also schon, das Thema ist komplexer, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und deshalb starten wir nun mit dem Interview. Und Jonathan erzählt uns, mit welchen Herausforderungen er als Landwirt täglich konfrontiert ist. Hallo Jonathan, ich freue mich, dich hier heute als Gast begrüßen zu dürfen. Ich finde es ja immer sehr spannend zu hören, wie Menschen zu ihrer Berufung, sage ich jetzt mal, gekommen sind. Und besonders natürlich in der Landwirtschaft, glaube ich, ist es was, wo man nicht einfach mal so anfängt, so wie man vielleicht einfach mal so irgendwie eine Ausbildung als Industriekaufmann oder Industriekauffrau anfängt. Wie kam es bei dir dazu, dass du Landwirt bist und jetzt das machst, was du heute machst?
Genau, also wir haben zu Hause einen Familienbetrieb, den gibt's schon seit über 500 Jahren. Der ist auch schon seit 500 Jahren in Familienhand eben. Und ich bin so mit 13, 14 habe ich irgendwann mal so die Leidenschaft immer mehr für die Landwirtschaft entdeckt. Klar, wenn man einen Betrieb daheim hat, ist man viel auf dem Hof dabei, bei seinem Vater, bei seinen Eltern eben. Genau, und habe da die Leidenschaft für die Landwirtschaft entdeckt und habe mich dann eben dazu entschieden, dieses Familienerbe weiterzuführen und habe dann auch Landwirtschaft studiert. Genau, und bin jetzt eben studierter Agrarwissenschaftler und momentan noch als Berater für landwirtschaftliche Betriebe tätig und parallel im elterlichen Betrieb zu Hause.
Mhm. Spannend. Wie kann man sich denn dieses Studium vorstellen? Also was sind da so die unterschiedlichen Fächer und was soll da vermittelt werden?
Also das landwirtschaftliche Studium, es ist ein Bachelor of Science, das heißt, es ist eigentlich ein Wissenschaftsstudium. Man hat angefangen, klar, Mathe, Physik, Chemie, und dann geht man eben tiefer in die Biologie, im Landwirtschaftsstudium eben speziell, was die Pflanzen angeht, die landwirtschaftlichen Pflanzen und auch die landwirtschaftlichen Tiere. Und man ja beschränkt sich da ein Stück weit auf die wichtigsten Tiere in der Landwirtschaft, also Rind, Schwein, Geflügel. Und eben die wichtigsten Nutzpflanzen in der Landwirtschaft und geht da aber je nach Schwerpunkt schon auch sehr in die Tiefe bis zur Mikrobiologie und hat da daneben eben auch noch Fächer wie Betriebswirtschaftslehre und Kommunikation in der Landwirtschaft und Sozioökologie in der Landwirtschaft. Es ist im Prinzip ein voll umfängliches Studium, das neben der Wissenschaft eben noch die ganzen anderen Bereiche von der Landwirtschaft abdeckt.
Mhm. Und bist du jetzt in deiner Familie bist du der einzige Sohn und war deswegen klar, du übernimmst den Hof oder hast du noch Geschwister oder wie war das?
Also wir sind zu Hause 6 Kinder, wir sind 3 Brüder und 3 Schwestern und ich bin der 5. Und eben meine 3 Schwestern, die sind verheiratet und sind ausgezogen und mein großer Bruder auch. Und dann war die Reihe so ein Stück weit an mir. Also meine Eltern war es immer wichtig, dass jeder von uns Kindern eben frei entscheiden konnte, was er machen wollte. Also keiner wurde von uns dazu gezwungen. Ja, und es hat sich dann eben über die Jahre so herauskristallisiert, dass ich eben so die größten Ambitionen habe, eben diesen Betrieb im Vollerwerb weiterzuführen.
Mhm. Ja, schön. Und wie genau können wir uns jetzt euren Hof vorstellen? Also was genau bewirtschaftet ihr? Welche Tiere habt ihr und habt ihr einen besonderen Schwerpunkt oder seid ihr da eher breit aufgestellt?
Genau, also unser Hof ist im Nordschwarzwald in Baden-Württemberg. Wir haben hauptsächlich Milchvieh, also Milchkühe. Daneben ziehen wir auch die eigenen männlichen Kälber auf. Also wir wollen einen geschlossenen Kreislauf in unserem Hof bewirtschaften. Das heißt, wir haben so circa 250 Tiere auf dem Hof. Dann haben wir daneben eben die Futterflächen dafür. Wir bauen fast unser ganzes Futter selber an auf Acker- und Wiesenflächen. Daneben besitzen wir noch 30 Hektar Wald. Und haben dann noch eine Direktvermarktung, wo meine Mutter eigenes Holzofenbrot backt. Wir haben Kulturheidelbeeren, die wir selber anbauen und vermarkten. Wir haben noch ein paar Hühner für die Eier. Genau, also wir sind schon breit aufgestellt, aber der Hauptschwerpunkt liegt in der Milchproduktion.
Mhm. Und die Landwirtschaft generell hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, kann man so sagen, sehr stark verändert. Von Digitalisierung, aber jetzt auch steigende Kosten und auch immer mehr und neue Umweltauflagen. Wie erlebt ihr jetzt so aus erster Hand diese Veränderungen und diesen Wandel?
Also es ist so, dass die Landwirtschaft sich von der Arbeit her natürlich, wie vieles, sich ein Stück weit vereinfacht hat. Es wird immer mehr digitalisiert, immer mehr automatisiert. Aber gleichzeitig kommen für uns eben, wird der Verwaltungs- und der Bürokratieaufwand, wie in viele Bereiche eben auch, eben immer höher. Wir haben immer höhere Auflagen, die wir zu erfüllen haben. Und viele dieser Auflagen sind natürlich dann auch mit Bürokratie und mit Dokumentation verbunden. Und das macht, so erlebe ich es, nicht nur von uns zu Hause, sondern viele Betriebe, die ich betreue, eben auch eine große Belastung für die Betriebsleiter mit sich, da eben dieser ganze Bürokratieaufwand irgendwann nicht mehr gestemmt werden kann. Genau, das ist so die Hauptbelastung, die viele Landwirte kritisieren, zusätzlich zu dem Preiskampf, der natürlich in vielen Bereichen immer stattfindet.
Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr so aus eurer Sicht erzählen, was jetzt das Thema Produktionskosten angeht, die ja auch steigen. Und natürlich habt ihr auch diesen Preisdruck durch Großhändler, durch Supermärkte.
Also das Grundproblem, das meiner Meinung nach in der Landwirtschaft stattfindet, ist, dass der Produzent, sprich der Landwirt, den Preis nicht selber festlegt. Und das ist was Einmaliges in der ganzen Wirtschaft. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir jetzt viel ärmer dran sind wie ein anderer Job oder wie jemand, der an der Supermarktkasse arbeitet oder sonst irgendwas. Aber du musst dir das so vorstellen, wir produzieren einen Monat lang Milch, wir tragen einen Monat lang die Kosten, wir füttern einen Monat lang unsere Tiere und bekommen erst danach gesagt, welcher Milchpreis für diesen Monat gilt. Und das kann jeden Monat eben schwanken und das erlaubt eben keine zuverlässige Planung, keine Investitionsplanung, keine Planung, wie es weitergeht, wo man in Zukunft investiert oder ob man den Betrieb vergrößert oder verkleinert. Und das macht eben das Arbeiten in der Landwirtschaft so schwer, dass man eben nicht seine Vollkosten weitergeben kann, sondern immer abhängig ist von den Abnehmern, von den Lieferanten, von den Abnehmern, die eben die Produkte bei uns vom Hof abnehmen und uns dafür bezahlen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann eine bestimmte Marke, die wir jetzt vielleicht aus dem Supermarkt kennen, die Milchprodukte und vielleicht auch Joghurt verkauft, die euch die Milch abkaufen? Oder sind das noch mal ganz andere Händler, die wir als Konsumenten gar nicht kennen und die dann wiederum diese Milch noch mal weiterverkaufen an zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Milchmarke halt?
Also ich kann es ganz praktisch an unserem Betrieb erzählen. Wir liefern an Landliebe. Ich denke, Landliebe ist ein Begriff im Supermarkt. Das ist eine Produktkette, die früher von der Molkerei Campina betrieben wurde. Das heißt, wir haben über einen Zwischenhändler an die Molkerei Campina verkauft und diese hat dann unsere Milch zu den Landliebe-Produkten weiterverarbeitet. Mittlerweile ist es so, dass die Milch größtenteils an die Molkerei Theo Müller geht, das heißt also Müllermilch. Das ist mittlerweile eine der größten in Deutschland, die eben diese Campina übernommen hat oder diese Landliebe-Produkte. Das heißt, man kann schon ziemlich genau sagen, wo die Milch von dem jeweiligen Bauer hergeht, aber zwischen dem Produkt an der Ladentheke und dem Bauer stecken meistens mindestens eine Molkerei oder nochmal ein Zwischenhändler dazwischen. Und da ist eben die Wertschöpfung so, dass vom Endpreis vom Produkt, je nach Produkt, zwischen ja, 20 bis 30% eigentlich nur beim Landwirt ankommen.
Und wenn ihr jetzt irgendwie eure Milch im eigenen Hofladen verkaufen würdet, wie wäre das dann preislich oder würde es da vielleicht gar nicht genug Kunden geben?
Also es ist so, es gibt mittlerweile gerade hier bei uns in den ländlichen Gegenden viele Hofläden, viele Milchtankstellen heißt es, wo man die Milch selber abnehmen kann. Das funktioniert auch, das macht aber immer nur einen gewissen Prozentsatz von der Gesamtmilch aus. Also wir produzieren circa 2000 Liter Milch jeden Tag und wir leben bei uns jetzt in einem Dorf mit 500 Einwohnern. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass jedes Dorf hier einen Bauer hat, der Milch produziert, dann müsste jeder Einwohner von dem Dorf 4 Liter Milch kaufen, dass wir die komplette Milch im Prinzip direkt vermarkten können. Und diese Direktvermarktung, man kann da eben den Preis selber festlegen, das ist der Vorteil. Aber natürlich muss man das auch arbeitswirtschaftlich stemmen. Wenn man jetzt so Milchautomaten besitzt, dann muss man die befüllen, man muss eine Pasteurisierungsanlage haben, man muss die abfüllen, versorgen. hat da eben einen höheren Aufwand, kann da natürlich auch gewissermaßen mehr Wertschöpfung rausholen, aber grundsätzlich wird das, wenn man es jetzt deutschlandweit betrachtet, immer ein kleiner Teil sein von der Milch, die eben deutschlandweit die Bevölkerung braucht. Genau.
Ja, spannend. Und bevor wir auf ein anderes, größeres Thema noch eingehen, was ich mit dir gerne heute besprechen wollte, wie hat sich die Arbeit auf dem Hof denn durch diesen Wandel, der sich jetzt die letzten Jahrzehnte vollzogen hat, verändert? Also gibt es jetzt Dinge, wo man sagen kann, also vielleicht auch, wenn du mit deinen Eltern gesprochen hast, was jetzt heute deutlich einfacher ist als früher oder was vielleicht deutlich schwieriger ist als früher?
Also was man natürlich sagen muss, die körperliche Arbeit hat sich schon reduziert in den letzten Jahren deutlich. Man hat weniger körperliche Belastung. Gleichzeitig, zum einen muss man sagen, die Tierbestände oder die Größe der Betriebe wächst ja in Deutschland jedes Jahr. Man hat viele Betriebe, die sterben und die restlichen Betriebe werden immer größer. Mein Opa hatte damals 15 Kühe und konnte davon leben und mittlerweile sagt man, dass man ungefähr 70 bis 80 Milchkühe für eine Familie braucht, um davon leben zu können. Das heißt, man bewirtschaftet zwar schneller und auch weniger arbeitsintensiv, aber eben dafür auch mehr. Und gleichzeitig steigt eben die Arbeit, die man außenrum hat, also sprich die Bürokratie, die Dokumentation, das sind eben die Dinge, die zusätzlich dazukommen, die früher in der Landwirtschaft nicht so groß waren. Das kann positiv oder negativ sein, aber man verbringt mehr Zeit neben der Produktion als jetzt in der Produktion oder in der Landwirtschaft selber, weil man eben viele, viele Felder außenrum decken muss.
Und was macht dir so von all den Bereichen am meisten Spaß?
Also ich bin schon, klar, viele in meinem Alter sind am liebsten auf dem Traktor oder sind da in der Feldarbeit. Das mache ich auch sehr gern. Ich bin aber tatsächlich eigentlich am liebsten bei den Kühen im Stall. Aber ich habe den Vorteil, dass mir die Büroarbeit und die Bürokratie auch ein Stück weit liegt oder Spaß macht. Deswegen komme ich damit relativ gut klar und ich kann das jetzt in meinem Job auch nutzen und eben das vielen Landwirten auch abnehmen oder sie dabei unterstützen. Das ist jetzt mein Vorteil, aber am liebsten bin ich eigentlich bei meinen Kühen im Stall.
Okay, ja schön, aber es klingt ja auf jeden Fall nach einem guten Mix, nach viel Abwechslung.
Ja, genau, ja.
Dann ein weiteres Thema, und zwar das Thema Qualität und in dem Zusammenhang auch Bio, weil viele verbinden ja Bioqualität automatisch oder beziehungsweise Bio automatisch mit Qualität und Nachhaltigkeit. Aber da wäre jetzt meine Frage, ist das immer so einfach? Und was bedeutet überhaupt Bio für einen landwirtschaftlichen Betrieb?
Also Bio bedeutet zunächst mal, dass man ganz andere Auflagen hat. Ich denke, das ist logisch. Das fängt an bei dem Anbau von Getreide, Gemüse oder Futter, dass man eben da Pestizidverzicht hat, dass man nur biologische Düngermittel einsetzen kann und geht dann natürlich weiter im Tierbereich, dass man eben höhere Standards hat, was Tierwohl angeht. Aber Bio ist ja nicht gleich Bio. Den Satz hört man, glaube ich, auch öfter. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Biosiegel, EU-Bio, Bioland, Demeter. Und da muss man schon ganz genau nachlesen, welche Anforderungen der Bauer erfüllen muss, um eben dieses Siegel zu tragen und die Produkte unter diesem Namen zu vermarkten. Und da gibt es schon gravierende Unterschiede. Und da gibt es auch konventionelle Haltungsformen, die teilweise ähnliche Standards erfüllen. Ja.
Und Demeter ist ja bekannt als ein sehr hohes Siegel, also sehr hochwertige Bioqualität. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Anforderungen werden da dann an den Biobauernhof gestellt? Was muss man alles erfüllen?
Also im Demeter-Bereich oder im Bio-Bereich ist zumindest so, dass alle Tiere eine gewisse Zeit einen Weideausgang haben. Also das ist jetzt zum Beispiel bei den Rindern so. Oder bei den Schweinen, dass eben genug Einstreumaterial ist, Beschäftigungsmaterial vorhanden ist und eben die Anbau der Produkte auf dem Feld sehr strengen Kontrollen unterliegen, dass man wirklich nur biologische Dünger einsetzen kann, keine Pestizide. Genau, also das sind die Anforderungen, die gerade so ein Demeterbetrieb natürlich dann in höchstem Maße erfüllen muss. Aber das, weil du immer von Qualität sprichst, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Produkte qualitativ hochwertiger im Sinne von Nährstoffgehalt oder Wohlbefinden oder Gesundheit für den Menschen ist, sondern Bio oder Demeter ist in erster Linie einfach nur ein anderes Anbau oder ein anderes Haltungsverfahren, was Tiere und Pflanzen betrifft.
Okay, spannend. Und wie können wir dann jetzt aber erkennen, also welche Qualität ein Lebensmittel wirklich hat? Also wenn jetzt jemandem sehr wichtig ist, qualitativ hochwertige Milchprodukte oder auch Fleischprodukte zu kaufen, was sind da so die Tipps? Wie können wir da
Also,
rangehen?
man muss dazu eigentlich Qualität zunächst mal definieren. Also, wenn jetzt für mich als Konsument Qualität bedeutet für mich, dass die Tiere artgerecht gehalten sind und dass die Umweltstandards erfüllt sind und so weiter, dann bedeutet das was anderes, wie wenn ich sag, meine Milch sollte nicht nur 3% oder 1,5% Fett haben, sondern eben 4,3 oder sollte gewisse Caseine enthalten. Da muss man immer differenzieren. Grundsätzlich kann ich aus guter Überzeugung sagen, alle Lebensmittel, die in Deutschland produziert sind, egal ob bio oder konventionell, haben allerhöchste Standards und allerhöchste Qualitätskontrollen, sodass man meiner Meinung nach sämtliche Lebensmittel, die in Deutschland produziert worden sind, bedenkenlos konsumieren kann. Was natürlich der Zwischenhändler oder die verarbeitende Industrie, beispielsweise bei einem fertig marinierten Grillfleisch an Marinade hinzusetzt oder eben teilweise Fleisch mit Wasser aufspritzt, das kann der Landwirt nicht oder nicht beeinflussen oder entscheiden. Aber das kann natürlich im Bio als auch im konventionellen Bereich vorliegen. Aber diese Rohprodukte, die von den Betrieben kommen, die sind meiner Meinung nach sowohl biologisch als auch konventionell völlig unbedenklich zu kaufen.
Und da unterscheiden wir ja jetzt aber auch noch mal so das Thema Massentierhaltung und welches Futter bekommen die Tiere und generell, wie sieht so der Lebensraum aus? Kennen die Tiere zum Beispiel überhaupt eine Weide? Also waren die da schon jemals? Welche Unterschiede gibt es da so und wie kann man das erkennen?
Also Masse, das muss ich leider unterbrechen, weil Massentierhaltung ist so ein Powerwort, das sehr viel in den Medien suggeriert wird. Nur kurz dazu, Massentierhaltung, frage ich dann immer, was ist denn Massentierhaltung? Sind es 100 Kühe oder sind es 1000 oder sind es 10.000? Grundsätzlich ist es so, dass nicht unbedingt ein kleiner Betrieb mit wenig Kühen, dass es den Tieren besser geht wie in einem großen Stall, der 300, 400, 500 Kühe hat, der eben einfach einen modernen Stall hat, wo die Tiere viel Platz haben, wo die einen Laufhof haben, Weidezugang, viel Platz zum Liegen, genug Luft, Tageslicht. Das kann manchmal für das Tier einfach auch besser sein oder ein höheres Tierwohl mit sich bringen, wie wenn ich jetzt einen Stall habe, der vielleicht schon 30, 40 Jahre alt ist, wo die Tiere vielleicht noch angebunden sind, die Deckenhöhen sind sehr niedrig, das Licht ist sehr niedrig. Und da muss man eben schauen, wenn man jetzt wirklich möchte, dass die Tiere Weidehaltung hatten zum Beispiel, das kann man, denke ich, ziemlich gut auf den Produkten erkennen. Also zumindest die Bioprodukte, die aus Deutschland kommen, da hatten die Tiere Weidehaltung, aber es gibt natürlich auch eine konventionelle Weidemilch von einigen Molkereien, die auch so auf dem Label abgedruckt ist. Das kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Und wenn einem gewisse Dinge in der Tierhaltung jetzt wichtig sind, dann muss man sich eben am besten näher mit den einzelnen Labels beschäftigen. Also zum Beispiel einfach mal Demeter googeln, was das dann bedeutet überhaupt. Und dann kann man da ziemlich gut nachvollziehen, was die Tiere für ein Leben hatten, was die Tiere für einen Standard hatten, wie die gelebt haben, und kann dann für sich entscheiden, ob man diese Haltungsform unterstützen möchte oder nicht.
Und kann man da dann sagen, dass jetzt das Futter, die Auslaufmöglichkeiten und auch die Pflege der Tiere, die Qualität der Produkte hinsichtlich jetzt dem Nährstoffgehalt für uns positiv beeinflussen?
Also es ist schon so, dass natürlich das Futter und auch die Haltung sekundär einen großen Einfluss hat auf die Qualität, zum Beispiel im Fleisch, von dem die Zusammensetzung bei einem Tier zwischen subkutanem Fett, also Fett, das zwischen Muskelfleisch und Haut sitzt, oder eben dem, dem viel mehr gewünschten intramuskulären Fett, das eben auch für die Geschmacksbildung zuständig ist. Das hängt sehr viel von Fütterung, aber auch von Rasse ab. Und das kann man natürlich nicht unbedingt nachvollziehen, was, welches Tier jetzt da in dem oder in dem Fleisch, was da dahinter steckt. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht immer unbedingt abhängig von Bio oder konventionell, sondern eben von der Art und Weise, wie das Tier gefüttert wird. Da geht es dann eher so um das Thema extensiv, intensiv. Es gibt auch Biobetriebe, die eine intensive Masch durchführen, aber tendenziell kann man schon sagen, dass die, dass Tiere, die aus dem Biobereich kommen, eben schon eher extensiv gefüttert werden. Das heißt, wir haben auch nicht so einen schnellen Muskelzuwachs im Fleisch. Das heißt, wir haben ein festeres Fleisch, eine weichere Marmorierung und eben einen höheren intramuskulären Fettanteil. Da kommt es dann aber natürlich auch immer darauf an, welche Teilstücke möchte man kaufen. Das spielt, denke ich, eine größere Rolle als jetzt die Haltung an sich.
Und was bedeutet jetzt für euch konkret artgerechte Haltung der Tiere?
Also artgerechte Haltung bedeutet für mich, dass ich zunächst mal nicht den Fehler mache und das Tier versuche auf einer menschlichen, also zu vermenschlichen. Das heißt nicht, dass ich das Tier niedriger einstufe wie mich, sondern dass ich wirklich schaue, okay, welche Anforderungen benötigt das Tier, dieses spezielle Tier, die Rasse. Und da kommt es für mich vor allem darauf an, zum Beispiel bei einer Kuh, die ja heutzutage durchaus schon ein Hochleistungssportler ist, eben durch die Le oder durch die Leistung eben, die sie produziert. Das ist grundsätzlich nicht schädlich für die Kuh, aber es benötigt eben viel Know-how vom Tierhalter, diese Leistung artgerecht zu versorgen. Und da gehört für mich eben einfach dazu, dass die Tiere genug Platz haben, genug Luft, Licht, dass sie die Möglichkeit haben, ihre natürlichen Instinkte ja auszuleben, sprich ein Brunstverhalten zum Beispiel, dass man sowas sieht im Stall, dass sie genug Liegeflächen haben und eben das, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass das Futter, das das Tier frisst, eben dieser Leistung auch gerecht wird. Das kann ich immer ganz gut vergleichen mit einem mit den Menschen, eben jemand, der Marathonläufer ist, der muss ganz anders auf seine Ernährung achten, wie jemand, der, um diese Leistung zu vollbringen, wie jemand, der eben weniger Sport macht oder ein gemütlicheres Leben führt, sage ich jetzt mal. Und da kann es natürlich auch sein, dass wenn wir Tiere haben, die aus ihrem eigenen Potenzial, aus ihrer Genetik her eine relativ hohe Leistung haben und ich möchte die Tiere aber mit viel Weide versorgen oder zum Beispiel nur mit Heu, als spezielle Heumilch, dann kann das durchaus auch sein, dass, dass man die Tiere auch dadurch wieder nachhaltig in ihrer Gesundheit beeinflusst. Wenn das Tier von ihr, seinem eigenen genetischen Potenzial die Leistung geben möchte, aber aufgrund des mangelnden Futters oder der mangelnden Inhaltsstoffe eben nicht in der Lage ist, diese Energie, die in der Milch steckt, aus dem Futter zu ziehen, dann schädigt es mehr oder weniger letztendlich dann auch seinem eigenen Körper, ja.
Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Qualität, wenn ich jetzt eben als Konsument sage, ich möchte, wenn ich Fleisch esse, wenn ich Milchprodukte konsumiere, eben qualitativ hochwertige Produkte. Zum einen möchte ich sicherstellen, den Tieren, von denen diese Produkte kommen, denen ging es eben artgerecht gut und die Produkte haben auch vom Nährstoffgehalt das, was eben so das Optimum ist, was meinem Körper dann einfach gut tut. Wie erkenne ich das jetzt? Und bin ich da dann richtig, wenn ich das nur im Bioladen kaufe? Oder ist das eben so eine Täuschung, dass das gar nicht unbedingt besser ist? Oder bin ich am besten dran, wenn ich nur direkt vom Hof kaufe, weil ich da weiß, okay, die machen das so und so und ich kaufe das nur bei denen? Oder was könnten da so Tipps sein, wie man als Konsument ein bisschen das Ganze ja, vielleicht auch transparenter einfach mitbekommt, ja.
Also grundsätzlich besteht zwischen Bio-Fleisch und konventionellem Fleisch mal von der Ausgangslage her kein Geschmacks- und auch kein Nährstoffgehaltsunterschied. Das heißt, wenn ich jetzt beim Metzger stehe und ich kaufe entweder ein Bio-Rindfleisch oder ein konventionelles Rindfleisch, macht es grundsätzlich von der Qualität für deinen eigenen Körper, für deine eigene Ernährung keinen Unterschied. Wenn man natürlich gewisse Standards für die Tierhaltung, für das Tierwohl einhalten möchte, dann klar, dann kann man sich auf die Bioprodukte berufen, weil man eben weiß, wenn man sich mit dem Label auseinandergesetzt hat, okay, dieser Standard ist eingehalten, ähnlich wie es auch im konventionellen Bereich mit den verschiedenen Haltungsformen stattfindet. Da kann man ja auch relativ gut nachvollziehen, wo das Tier herkommt. Aber so jetzt das Thema Nährstoffe, klar, wenn man beim Bauern ums Eck kauft, dann kann man sich mit eigenen Augen davon überzeugen, wie die Tiere gehalten worden sind. Dann kann man sich zum Beispiel auch anschauen, was füttert er denn? Dann kann man auch mal mit dem Landwirt ins Gespräch kommen, was er denn füttert, wieso er denn das füttert und wie sich das auf die Fleischqualität auswirkt, wenn man jetzt einen Bauer vor Ort hat, der direkt vermarktet. Und grundsätzlich ist aber meiner Meinung nach so, dass eben Bio und konventionell keine Unterschiede in den Nährstoffgehalten haben. Und eben, das ist auch so das Thema, was ja manchmal kommt, so mit Antibiotika-Einsatz oder Pestizidrückständen und so weiter, dass das eben so ein Thema ist, wo die Leute Angst haben, wo ich jetzt nur aus meiner Sicht sprechen kann. Ich als Landwirt weiß, wie ich meine Tiere versorge oder behandle, und ich bin der Meinung, dass alle Tiere, die in Deutschland gehalten werden, was den Antibiotika-Einsatz angeht, so streng kontrolliert sind, dass ich da alles, also alles bedenkenlos kaufen würde, ohne dass ich jetzt Angst habe, wenn ich zu viel konventionelles Fleisch habe, dass ich dann irgendwie Probleme mit einer Pestizidverseuchung in meinem Körper oder mit irgendwelchen Rückständen in meinem Körper zu kämpfen habe. Genau.
Ja,
Ja.
spannend, das mal aus einer ganz anderen Perspektive so zu erfahren. Und vielleicht als abschließende Frage dazu noch, wir hatten jetzt vorhin schon mal kurz das Thema Siegel angesprochen. Kannst du da vielleicht sagen, welche Siegel sind wirklich aussagekräftig und bei welchen ist es vielleicht so, dass die jetzt gar nicht so viel aussagen? Und was kostet das auch für die Landwirte? Weil ich glaube, gerade jetzt zum Beispiel so das Bio-Siegel Demeter ist ja auch nicht gerade günstig. Und wie entscheidet sich dann ein Landwirt dafür oder dagegen, das zu machen oder nicht zu machen?
Also es gibt, was man vielleicht sagen muss, es tut sich gerade sehr viel, was unterschiedliche Siegel und auch Haltungsformen angeht, eben weil die Verbraucher das immer mehr nachfragen. Auch im konventionellen Bereich gibt es ja mittlerweile kaum noch Haltungsform 1, sondern immer mehr Richtung Haltungsform 2 und 3, sprich Offenstelle, Laufstelle und eben auch mit Auslauf oder Weidehaltung. Und das nähert sich immer mehr auch den Bio-Standards an. Und eben im Bio-Bereich ist es so, dass zum Beispiel das EU-Bio so das Einsteiger-Bio-Label ist und dass das die wenigsten Anforderungen haben. Und das sind jetzt zum Beispiel Bier im konventionellen Bereich mit Haltungsform 3, nicht mehr weit davon entfernt, beziehungsweise mit Möglichkeit zur Weidehaltung hat man das quasi erfüllt. Was das für den Landwirt kostet, ist natürlich immer so. Bio geht immer mit Leistungseinbußen einher. Das heißt, einfach weil man weniger Futtermittel zur Auswahl hat, weil man weniger Düngermittel zur Auswahl hat, weniger Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen. Das heißt, wir haben da so jetzt im Milchbereich, sage ich jetzt mal so, im Schnitt hat der Biobauer, ja, ich würde sagen, zwischen 20 und 25% weniger Leistung oder weniger Milch pro Tier. Und das wiederum steht einem Preis gegenüber, der momentan circa 15% teurer ist wie der konventionelle Preis. Und das ist so ein Thema, das muss natürlich auch immer in einem Verhältnis stehen. Man hat natürlich auch höhere Produktionskosten. Und anfangs haben sich nur die Landwirte für Bio entschieden, die das aus Überzeugung gemacht haben. Und das war auch gut so und richtig so. Und dann hat das Verhältnis zwischen Bio-Produkten und konventionellen Produkten auch ein Stück weit zum Marktverhalten des Verbrauchers gepasst. Und mittlerweile ist es eben so, dass Bio durch die Politik stärker gefördert wird. Das heißt, es wird finanziell interessanter, auf Bio umzusteigen. Das hat aber auch zur Folge, dass es immer mehr Bioprodukte gibt, die aber vom Verbraucher jetzt gerade sowieso in einer relativ angespannten wirtschaftlichen Lage eben weniger nachgefragt werden. Und das führt dann wieder zu einem höheren Preisdruck auch in der Biolandwirtschaft. Genau. Und dann ist es natürlich so, wenn man sich jetzt als Bauer entscheidet, welches Bio-Siegel man tragen möchte, dann muss man das einmal für sich selber entscheiden. Dann hat man auch eine Umstellungsphase, die dauert 5 Jahre. Und dann kommt es natürlich auch an, dass man eben, dass der Markt eben auch mitspielt. Also dass jetzt meine Milch von meinem Hof auch von der Molkerei abgeholt wird, die eben dieses Label vertritt oder die eben dieses Label vermarktet und mich dafür auch entsprechend bezahlt. Das kommt dann natürlich auch wieder auf den Standort an, wo der Bauer eben oder wo der Betrieb seinen Standort hat und welche Molkerei da eben diese Milch abnimmt oder im Fleisch auch, welcher Händler dafür das Fleisch abnimmt, ja.
Ja, spannend. Meine letzte Frage an der Stelle wäre, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für die Zukunft der Landwirtschaft, was wäre das?
Mein Wunsch wäre, dass die landwirtschaftlichen Produkte wieder eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren, eben dass sich der Verbraucher und auch die Politik wieder mehr bewusst ist, was für ein Privileg wir in Deutschland haben, eben gesunde, wertvolle und nachhaltige Lebensmittel zu produzieren, dass das wieder mehr wertgeschätzt wird und dass die Produkte eben auch diese Akzeptanz wieder mehr erfahren. Und dass eben weniger ja mit Schlagworten argumentiert wird und mit Halbwahrheiten, die eben massentauglich sind, aber die eben der Wahrheit nicht entsprechen. Und dass man da einfach einen differenzierteren Blick auf die Landwirtschaft und auf die Produkte, die dahinter stecken, bekommt. Und auch, dass die Wertschätzung den Produkt gegenüber wieder mehr steigt. Weil ich denke, jeder von uns kann sich glücklich schätzen, hier zu leben und hier die Möglichkeit zu haben, nachhaltige Produkte aus dem eigenen Land mit Menschenrechten, mit Tierschutz, mit Pflanzenschutz, mit Nachhaltigkeit zu konsumieren, ohne Angst zu haben, dass man sich selber beim Kauf von Produkten irgendwie vergiftet.
Ja, sehr schön. Ja, dann sage ich
Genau.
schon mal vielen Dank an der Stelle. Ihr seid ja auch
Danke.
auf Instagram vertreten.
Genau, ja.
Ist das auch so ein bisschen das Ziel, deine Botschaft zu vermitteln oder wie kam das zustande, dass ihr da angefangen habt, mit eurem Hof auch auf Instagram aktiv zu sein?
Ja. Also wir heißen ja Hof Stockinger auf Instagram und das kennen bestimmt viele Leute aus der Landwirtschaftsbubble. Unser Video vor einem Jahr zur Darts-WM, wo es eben um unseren Melkroboter und unsere Milchleistung ging. Und so hat es bei uns eigentlich aus einem Spaßvideo angefangen. Und durch dieses Video haben wir eben relativ schnell ein Stück weit Reichweite erlangt und wollen jetzt eben neben ganz vielen anderen Berufskollegen im Übrigen einfach versuchen, der Bevölkerung wieder ein Stück weit die Landwirtschaft näher zu bringen. Gar nicht wertend oder irgendwie maßregelnd, sondern einfach nur zu zeigen, hey, wie sieht es denn wirklich aus? Was passiert denn auf den Höfen? Und da eben auch transparent zu sein für unsere Kunden, für unsere Mitmenschen und für alle, die das interessiert, die einfach wissen wollen, wie findet denn heutzutage noch Landwirtschaft in Deutschland statt? Genau, das ist
Ja.
unser Ziel, unser Wunsch.
Ja,
Genau.
total schön. Finde ich super. Verlinke ich sehr gerne
Ja.
in der Beschreibung.
Ja, danke schön.
Und ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen, die bekommt bei mir jeder Gast. Und zwar ist die erste Frage: Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Meine Kühe und meine Frau, das muss ich natürlich auch dazu sagen.
Sehr gut.
Genau, ja.
Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Das ist gut zu sagen, weil ich komme jetzt gerade von meiner Hochzeitsreise aus Tansania zurück und das war sehr beeindruckend, da eben die Menschen dort und das Land kennenzulernen. Und wenn man dann nach Hause zurückkommt, sieht man viele Dinge nicht mehr als selbstverständlich und einfach bewusster. Und das war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen kann, ja.
Ja, sehr schön. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Am besten immer zuerst mal an die eigene Nase fassen und dann nach den anderen schauen und dann glaube ich, wird es ganz gut aussehen hier auf unserer Welt.
Ja, sehr gut. Ja, dann sage ich vielen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch so gut gefallen.
Ja.
Und ja, euch auf jeden Fall alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank, dass ich hier da sein durfte und dass du mir zugehört hast.
Selbstverständlich. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.